Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, etwa 180 Kilometer südlich, als er dorthin kam, das zu Juda gehörte, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagereise weiter in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam noch einmal und weckte ihn auf. Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Nochmal etwa 450 Kilometer südlich ist das. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort des Herrn zu ihm: Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für den Herrn, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sagte der Herr: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, der Herr wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor dem Herrn zerschmetterte. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber der Herr war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Luther übersetzt, glaube ich, ein leises Säuseln, ein dahinschwebendes Schweigen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Mit ganzem Eifer habe ich mich für den Herrn, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte der Herr zu ihm, und jetzt lese ich weiter in Vers 18: Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben.
Vielen Dank, lieber Walter. Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke. Israel hatte Gott den Rücken zugekehrt und wurde von einem bösen König regiert, von Ahab, der in Sünde lebte, weil er Isabel geheiratet hatte. Eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehörte und zu dem Priestern des Gottes Baal war. Eine Frau, die eine große Zahl an falschen und verlogenen Propheten zu Diensten war. Die Geschichte wirft Isabel unmoralische Praktiken vor. Sie soll gigantische Orgien veranstaltet haben, bei denen ihren Götter anbeten wurden. Diese Frau verführte das Volk Gottes zum Götzendienst und zur Zügellosigkeit. Das Volk Gottes ließ sich völlig vom rechten Weg abbringen. In dieser traurigen und dunklen Phase der Geschichte des Volkes Gottes lebte der Prophet Elia. Es gab in dieser Gesellschaft keinen vorzüglicheren Mann als Elia. Den Propheten des Feuers ist genannt. Ja? Elia war unglaublich. Wegen seiner Tapferkeit und Erfahrung wird er in den letzten Tagen den falschen Propheten entgegentreten. Ein Mann, der vor nichts und niemanden Angst hatte. Elia forderte als einziger Prophet des lebendigen Gottes 450 Propheten des falschen Gottes Baals heraus. Er hatte keine Angst vor ihnen. Elia ließ Feuer vom Himmel fallen. Danach schlug er all diesen falschen und verlogenen Propheten den Kopf ab. Die Königin Isabel rächte sich für den Tod ihren Propheten und befahl, alle Propheten Elias zu töten. Es war ein furchtbares Schlachten. Nur Elia überlebte. Daraufhin trat etwas Schreckliches in das Leben Elias. Etwas, das auch sie oder mich treffen könnte. Es ist deshalb wichtig, das sich gut zu hören und es zu vermeiden oder um Depressionen zu überwinden. Schauen wir, wie die Depression Elias sich gemäßt, den biblischen Bericht entwickelte. Und Nummer zwei, was tat Gott, damit Elia seine Depression überwand? Heute werden wir diese zwei Punkte besprechen, okay? Nummer eins. Im Kapitel 19 sehen wir diesen starken und vollmächtigen Mann zittern vor Furcht, als sei er ein Feigling angesichts der Todesdrohung Isabels. Elia fiel in die Depression, als er bedroht wurde. Ja, Drohungen können große Wirkung haben. Wer droht, kann viel erreichen. Elia floh in die Wüste. Elia floh in die Wüste der Einsamkeit. Versteckte sich in einer Höhle. Er war frustriert und enttäuscht vom Volk Gottes, weil es den Bund übertreten hatte. Er schämte sich und es war tief traurig über den Tod seiner Leute. Auch über die materiellen Verluste, weil sie zerbrachen die Altäre. Er wollte von niemandem gesehen werden. Er wollte nur noch schlafen und sterben. Schlafen und sterben. Die Psychologen bezeichnen diesen Zustand als eine klinische Depression oder als schwere unipolare depressive Störung. Die Genesungsaussichten sind nicht gut. Man würde erwarten, dass Elia anders reagiert. Wie man bedenkt, wie er die 450 Propheten Baals herausforderte. Warum forderte er nun nicht auch Isabel heraus und sagte, Isabel, ich bleibe hier. Komm, Herr, dann werden wir sehen, was geschieht. Doch so reagierte er nicht. Wie kann es sein, dass ein so starker Mann, voll Glaubens, ein Mann, der in seinem Dienst bewährt ist, so viel Angst hat und meint, sein Leben sei zu Ende. Am besten sei es zu sterben. Es fällt mir schwer zu glauben, was hier geschieht. Elia reagierte nicht richtig. Wie wir auf die Umstände unseres Lebens reagieren, entscheidet, ob wir eine Herausforderung annehmen oder in die Depression fallen. deine Haltung gegenüber den Drohungen, gegenüber deinen Feind entscheidet über Sieg oder Niederlage. So ist das. Erinnern Sie sich an die Geschichte von David, der König David. Ja, er ging an den Bach und nahm 5 Steine. Und es mit wem aufzunehmen? Mit Goliath. War es so oder war es nicht so? Lesen Sie 4. Mose Kapitel 13. Nein, es war nicht so. David nahm nicht 5 Steine, um es mit Goliath aufzunehmen. Das würde bedeuten, dass er 5 Steine genommen hätte, damit er, falls es ihm beim ersten misslingen sollte, kein Problem, noch 4 weitere hätte. David dachte nicht so, als er die 5 Steine nahm. Wenn er Goliath mit dieser Einstellung und mit diesen Gedanken gegenüber getreten wäre, wäre er vernichtet worden. David nahm 5 Steine, weil er damit 5 Riesen schlagen wollte. Ahiman, Sheshai, Talmai und ihren Vater Anak und Goliath, das sind zusammen 5 Riesen. David besiegte diese 5 Riesen ein auf für allemal. Das sind nicht 5 Steine des Zweifels. Es sind 5 Steine der Sicherheit und unbedingten Vertrauens auf Gott in sein Geschick mit der Steinschleuder. Ja? Wie verhältst du dich angesichts von Drohungen? Deine Haltung entscheidet über Sieg oder Niederlage. Mit welchen Gedanken und mit welcher Haltung trittst du deinen Feind gegenüber? Elia floh. Wie Sie sehen, so begann die Depression Elias. Mit einer körperlichen Erschöpfung. Er war müde. Mit dem Tod geliebter Menschen, dem Verlust materieller Güter, mit Frustration und Enttäuschung darüber, dass er nicht reagierte, wie er hätte reagieren sollen. Sicherlich gibt es noch andere Gründe, aber das sind, die ich in diesem Bibeltext erkenne. Das sind, was die Bibel nennt. Wir müssen verstehen, dass die Depression ein absoluter Energiemangel ist. Denn der Körper zerstört. Depressionen zerstören die Augen, das Gehirn. Und diese Schwäche breitet sich in alle Richtungen aus. Und befällt auch die Psyche. Das heißt, Gedanken, Gefühle, Verhalten. Und belastet auch die Beziehungen so sehr. Manche Leute können sich nicht vorstellen, dass ein gläubiger Mensch depressiv werden kann. Am Beispiel von Elia sehen wir, dass das sehr wohl möglich ist. Du bist nicht der Einzige, der schreckliche Depressionen überlebt und er schmerzhaft Verluste erfahren hat. Große Männer wie Elia, Martin Luther, Abraham Lincoln haben auch das erlebt. Männer mit einem tiefen Glauben zitterten vor Angst, weinten und wollten sterben. Ein großer äquatorianischer Theologe sagte, auch die Großen zittern. Aus dem Grund betrachte es als Vorrecht, dich so zu fühlen. Als Vorrecht der besonderen Vollmächtigen wie Elia, Martin Luther oder Abraham Lincoln. Höre ich ein Amen? Betrachte es als Vorrecht, dich so zu fühlen. Diese Geschichte hilft uns zu verstehen, wie sich solche Dinge entwickeln. Sie wurden auch aufgeschrieben, damit wir wissen, was wir tun, in solchen Fällen tun können. Aber vor allem hat diese Geschichte die Kraft, Menschen zu verwandeln und zu befreien, die betroffen sind. Weil das nicht nur eine Geschichte ist, sondern das ist das lebendige Wort Gottes. Hier gibt es auch praktische und wirksame Hilfe gegen eine weltweite Epidemie, die Depressionen. Nummer 2. Was tat Gott dafür, damit die Elia die Depression und die Verluste überwand? Was tat Gott? Gott behandelte Elia mit einer sehr wirksamen Therapie. Therapie ist ein biblisches Wort. Therapie. Was tat Gott? Gott behandelte Elia mit einer Therapie, mit einer Therapie. Nummer 1. Gott gab Elia nicht auf. Er blieb bei ihm. Gott kümmerte sich um Elia. Er ließ ihn in seiner schwierigen Situation nicht allein. Wissen Sie, was der Name Elia bedeutet? Unglaublich. Er bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Der Gott Elia ist auch dein Gott. Der Gott, der in der schwierigen Lebensphase Elia eingegriffen hat, ist derselbe Gott, der in dein Leben und in deine Geschichte eingreifen will. Gott gab Elia nicht auf. Nummer 2. Gott schickt einen Engel. Vers 5. Geschwister, Menschen in einer solchen Situation brauchen Begleitung. Und es gibt keine bessere Begleiter als die, die Gott uns schickt. Gott wusste, dass Elia es nicht alleine schaffen konnte, dass er jemanden an seiner Seite bräuchte. In dieser Situation braucht man therapeutische Begleitung. Es ist nicht gut, allein zu bleiben. Einsamkeit ist ein schlechter Begleiter, ja, oder? Gott gab Elia nicht auf. Gott schickt einen Engel. Gott schickt einen Engel mit Essen und Wasser. Das sagt uns Vers 6. Für Menschen in der Depression ist es sehr wichtig, sich gut zu ernähren. Ich empfehle dir, einen Nutri-Chef zu suchen. Gute Ernährung wirkt der Depression entgegen. Das Brot, das Gott Elia schickte, stärkte seinen Körper. Psalm 104, 15 sagt, Brot stärkt das Menschenherz. Wie schön, ja? Viele depressive Menschen verlieren den Appetit. Und ohne Nahrung, ohne Vitaminen, bricht der Körper zusammen und werden wichtige körperliche Funktionen eingestellt. Gott schickt einen Engel mit Brot und Wasser. Wasser. Wer zu wenig trinkt, wird depressiv. Das ist schon bekannt. Kann nicht richtig denken. Und die beste Lösung ist Wasser zum Trinken. Vers 6. Ich sah mich um und siehe, zu meinem Haupte lag ein geröstetes Brot und Wasser. Das Brot und das Wasser hier sind Bilder. Sie repräsentieren Jesus und den Heiligen Geist. Dieses Brot war geröstet wie ein Opferfleisch. Ein geröstetes Brot repräsentiert Jesus und sein Opfer am Kreuz. Dieses Brot, das Elia aß, kam vom Himmel hinein. Dieses Brot ist ganz genau wie das Manna in der Wüste. Jesus ist das Brot des Lebens, das vom Himmel kam. Wir brauchen dieses Brot zum Essen. Jesus sagte, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Aus Johannes Kapitel 6. Es bedeutet, Jesus in unser Herz aufzunehmen und seinen Heiligen Geist zu empfangen, uns durch sein Wort, die Bibel, zu nähren, täglich. Sich einer Gemeinde einzuschließen, in der das Wort Gottes gepredigt wird. Menschen in der Depression brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist der Schlüssel zur Genesung. Dieses Brot des Lebens hat Millionen von Menschen verändert, geholfen. Und weißt du was? Das ist ein Geschenk. Der Engel brachte Elia ein Geschenk. Brot und Wasser sind Geschenken, oder nicht? Geschenken sind eine große Hilfe. Eine deutsche Missionarin in Ecuador bekam eine sehr starke Depression. Ich brachte sie aus Deutschland ein paar Schuhe mit. Sie freute sich so sehr darüber, denn sie hatte solche Schuhe in überall gesucht. Und nun brachte ihr jemand ein paar Schuhe. Ihre Serotonin-Levels steigen in die Höhe. Sie war so froh. Bringen Sie ein Geschenk, wenn Sie jemanden besuchen. Das macht große Freude. Und das beste Geschenk, das wir bringen können, ist das Geschenk des ewigen Lebens, die Erlösung. Geschwister, das Wort Erlösung in Griechisch, sozo, das Wort Erlösung, sozo, in der Bibel ist das gleiche Wort, das zur Heilung verwendet wird. Also, die Erlösung und Heilung sind immer zusammen. Erlösung und Heilung sind immer zusammen. Elia hatte einen Rückfall. Das gehört auch dazu. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das gehört auch dazu. Als Elia einen Rückfall hatte und sich in einer Höhle zurückzog, griff Gott wieder ein und fragte mit großem Nachdruck, was machst du hier, Elia? Vers 9. Steh auf und isst. Manchmal muss Gott mit uns hart reden, ja, oder? Steh auf, liebe Geschwister, steh auf, liebe Gemeinde. Das Leben geht weiter. Es ist Zeit, dass du aufstehst und von hier fort gehst. Und mache, was Gott dir sagt. Amen. Doch Elia steckt noch immer in der Depression. Er fühlte noch immer die tiefe Traurigkeit. Er wurde Experte für das Leben mit der Depression. Er gewöhnte sich an den Schmerz. Viele Menschen leben so und haben sich daran gewöhnt. Menschen, die in Deutschland so leben, werden finanziert unterstützt. Und es ist sehr schwer, sie aus der Depression aus diesem System herauszuholen. Lass es nicht zu, bitte, dass dein Leben in der Depression ein Lebensstil wird. Einverstanden? Vers 7. Gott sagte zu Elia, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Gott hatte Pläne und eine neue Vision für Elias weiteres Leben. Leute in der Depression brauchen eine neue Lebensperspektive. Sie brauchen eine neue Vision im Leben. Sie brauchen Gottes Plan für ihr Leben. Das hilft sehr in der Depression. Besonders, wenn du in einem Rückfall bist. Vers 8. Gott gab ihm den Auftrag, 40 Tage und 40 Nächte zu wandern. Elia muss einen Tag nach dem anderen leben, weil die Tage vergehen und werden einer genau wie der andere. Genau wie der andere. Gott gab ihm den Auftrag, 40 Tage und 40 Nächte zu wandern. Geschwister, wenn ihr die Zahl 40 hört, steckt dahinter meistens eine Therapie. Zum Beispiel, Leben mit Vision, 40 Tage zum Lesen. Oder Fireproof, auch 40 Tage. Gott macht mit Elia eine Therapie. Liebe Geschwister, gewöhne dir in 40 Tagen einen anderen Lebensstil an, indem du diese biblischen Dinge umsetzt. Gott gab ihm den Auftrag, 40 Tage und sie 40 Nächte zu wandern. Zu wandern, das heißt auch, wir brauchen Bewegung, Geschwister. Wir brauchen Sport, weil Gehen und Wasser trinken regen den Kreislauf an und fördern so die Ausscheidung von Giftstoffen mit dem Schweiß und Urin. So ist das, einfach so, ja? Die Bibel berichtet uns auch, dass der Engel Elia berührt. In Vers 5 heißt es, dass der Engel Elia anrührte. Und in Vers 7 tut er es zum zweiten Mal. Berührung hat eine starke Wirkung. Sie weckt vieles in uns. Sie bewegt unseren ganzen Menschen. Wie würde es Ihnen heute gehen, wenn ein Engel Sie berühren würde? Bitte, lege deinen Nebenmann jetzt einmal die Hand auf die Schulter. Bitte tu das jetzt. Was hast du empfunden? Das tut gut. Ist es nicht so? Ja. Berühren ist eine wunderbare Therapie. Personen, die täglich mindestens dreimal umarmt werden, sind resistenter gegen Krankheiten. Ja? Geschwister, habt ihr schon eure Portion Umarmungen bekommen? Was noch nicht? Kein Problem. Stehen Sie bitte auf. Keine Angst, keine Panik. Und geben Sie Ihrem Nebenmann jetzt einen kräftigen Umarmung. Bitte tu das jetzt. Tu das jetzt. Ja, genug. Berührung hat eine starke Wirkung. Sie gibt uns Wert. In einer Kunstausstellung begann ein König, der die Ausstellung besuchte, einzelne Kunstwerke zu berühren. Stell dir vor. Daraufhin fragte jemand den anwesenden Bildhauer, warum lassen Sie es zu, dass der König Ihre Werke anfasst? Der Bildhauer antwortete, lassen Sie ihn nur. Jetzt sind die Skulpturen viel mehr wert. Berührung gibt uns Wert. Erlauben wir den Herrn, dass er uns berührt. Amen. und uns mit seiner Liebe umgibt. Berührung ist heilsam. Die Bibel berichtet davon, dass Kranken die Hände aufgelegt wurden. Das weckt die innere Kräfte des Menschen. Der Engel berührte Elia und zwar zweimal. Vers 11. Schließlich fordert Gott Elia auf, am Berg Horeb vor ihn hinzutreten. In der Gegenwart Gottes gibt es Heilung und Gesundheit. Geh los und suche ihn. Lass dich heilen. Amen. Das war Gottes Therapie für Elia. Und diese Behandlung befähigte Elia dazu, seine schwere Depression zu überwinden und erneut seine Aufgabe als Prophet Gottes wahrzunehmen. Was wäre geschehen, wenn Elia nicht genesen wäre? Wenn er die Depression und seine Ängste nicht überwunden hätte? Was wäre geschehen? Wir hätten nie den Propheten Elisa kennengelernt. Und auch wir hätten nie von den großen Wundern gehört, die Elia in seiner zweiten Halbzeit vollbrachte. Am Ende wurde er sogar in einen feurigen Wagen mitgenommen. Unglaublich, er starb nicht. Geschwister, das Leben des Menschen besteht aus zwei Etappen, aus zwei Halbzeiten, wie ein Fußball spielt. Und ich bin davor überzeugt, dass ein Fußball spielt nicht in der ersten Halbzeit gewonnen wird, sondern in der zweiten. Wenn wir Elias Leben vor Kapitel 19 betrachten, sehen wir seine erste Halbzeit. Und nach Kapitel 19 kommt eine kurze Pause, genauso wie die Halbzeit beim Fußball, Halbzeitpause beim Fußball. Danach sehen wir in Elia Leben eine fantastische zweite Halbzeit. Ich werde das nie vergessen. Im Jahr 2013 spielte Kolumbien und Chile in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft gegeneinander. Sie spielten in Bogotá und das Stadion war gelb, also die Farbe Kolumbiens. In der ersten Halbzeit schoss Chile 3 Tore. Kolumbien spielte äußerst echt so sehr schlecht. Das war das schlechteste Spiel Kolumbiens Fußballgeschichte. Die Spieler machten so viele Fehler. Und das Schlimmste war, dass einer ihrer besten Spieler kurz vor Ende der ersten Halbzeit die rote Karte bekam. So endete die erste Halbzeit mit 3-0 für Chile. Und ich fragte mich, wie wird jetzt Kolumbien die zweite Halbzeit spielen? Sehen Sie die neuen Spieler in ihren Spielraum zurück? Weil es besser ist, mit 0-3 zu verlieren, als mit 0-5. Werden Sie darauf hoffen, dass die Zeit so schnell wie möglich geht, dass das Spiel bald endet? Viele Menschen akzeptieren die Niederlage schon zu früh, ja, oder? Zu früh. Die zweite Halbzeit beging. Kolumbien beging ein intelligentes Spiel. Mit 10 Spielern beginnt die Mannschaft, Chile zu überwältigen. Die Mannschaft spielt jetzt mit einer anderen Einstellung, mit Leidenschaft und Wut. In der 65. Minute erhielt Kolumbien das 3-1 und greift weiter an, als wollte es das Spiel gewinnen. In der 80. Minute schießt Kolumbien noch ein Tor. Aber noch immer ist die Mannschaft im Rückstand und kämpft um den Sieg. In der 87. Minute fällt das 3. Tor für Kolumbien. Und danach noch ein Tor. So verwandelte Kolumbien diese schreckliche Niederlage in den größten Sieg, den ich je gesehen habe. Ich weinte damals vor dem Fernseher. Ich fragte mich, was geschah in den Katakomben? Was wurden den Spielern in der Pause gesagt? Sicherlich sagte man den Spielern, heute kann der beste Moment in eurem Leben sein. Macht aus diesem schrecklichen Rückstand den größten Sieg eures Lebens. Lasst euch diese großartige Chance nicht entgehen. Okay, Mannschaft! So standen sie auf und verwandelten den schrecklichen Rückstand in einen großartigen Sieg. Viele von euch haben die erste Halbzeit ihres Lebens bereits schon gespielt, ja, oder? Und wir haben äußerst schlecht gespielt. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben auch einige unserer Leute verloren. Sie waren die Besten, was wir hatten. Wir vermissen sie so sehr. Heute brauchen sie mehr als je zuvor. Aber sie sind nicht mehr da. Sie sind gegangen. Wir sind alleine geblieben. Jetzt ist es Zeit, in die Pause zu gehen. Jetzt ist es Zeit, zur Katakombe zu gehen, so wie Elia in der Höhle. Jetzt ist es Zeit, unser Denken zu verändern, unsere Einstellung, unser Leben. Es ist Zeit, Korrekturen vorzunehmen, die nötigen Anpassungen und Veränderungen. Unser Leben, unsere Geschichte sollte nicht so schlecht enden. Du wirst es schaffen. Du wirst es tun. Du wirst vorangehen, weil du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Kind Gottes. Wir möchten beten. Geliebter Vater, ich danke dir für dein Wort. Nun bitte ich dich, Herr, für die Menschen, die in Welsheim und auch in die Umgebung an Depressionen erkrankt sind und denken, es sei besser zu sterben. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, sie heilst und frei machst von der Depression, von Müdigkeit. Gib du ihnen Gesundheit für ihren Geist, Seele und Leib. Lieber Jesus, überzeuge sie durch dein Wort. Hilf du ihnen auch, dass sie ihre Erfahrung anderen Menschen zur Hilfe werden. Sprich du zu ihnen. Zeige ihnen die nächsten Schritte in den neuen Lebensabschnitt. Im Namen Jesu bitte ich dich, Herr. Amen. Amen. Jetzt werden wir ein wieder ein wunderbares Lied für den Herr singen. Amen. Ist das richtig? Ich hoffe. Und danach machen wir das Abendmahl, ja?